Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Wenn wir die Berichte so im Neuen Testament über die Auferstehung von Jesus hören, lesen, betrachten, dann fällt auf, wie wenig diese späteren Einwände greifen, dass dann behauptet wurde, die Jünger, die hätten sich das ausgedacht, weil sie sich das so sehr gewünscht haben, dass Jesus lebt, dass sie irgendwo das Gerücht in die Welt gesetzt hätten. Sämtliche Berichte erzählen uns davon, dass die Anhänger von Jesus sich sehr schwer getan haben, das ernst zu nehmen, obwohl es Jesus immer wieder angekündigt hat. Bei dem heutigen Bibelabschnitt, den ich jetzt vorstellen möchte und den Sie in Erinnerung rufen möchte, da hätte ich gern mal dabei gestanden. Ich habe mir das so vorgestellt, wenn einer an dem Weg zwischen Jerusalem und Emmaus wohnt und am Ostersonntag, an dem ersten Ostersonntag, da aus dem Fenster rausgeschaut hätte, dann hätte er gesehen, wie da irgendwo so zwei müde Gestalten, irgendwo tief traurig mit hängenden Köpfen gegen Abend Richtung Westen laufen. Und vielleicht dann irgendwann so ein paar Minuten später noch ein einsamer Wanderer hinterherkommt. Und dann irgendwann so drei Stunden später die gleichen zwei Leute völlig anders Richtung Osten rennen, irgendwo es gar nicht mehr aushalten vor lauter Freude und Begeisterung und plappern und so reden und reden und reden. Hast du gesehen? Hast du noch? Weißt du noch? Und er hat sich gedacht, was ist da passiert in dieser Zwischenzeit? Da muss ja gewaltig irgendwas passiert sein. Aber hören wir mal rein. Am selben Tag, also der Ostersonntag, da waren zwei Jünger unterwegs zu dem Dorf Emmaus. Es lag gut 10 Kilometer von Jerusalem entfernt. Sie unterhielten sich über alles, was sie in den letzten Tagen erlebt hatten. Während sie noch redeten und hin und her überlegten, kam Jesus selbst dazu und ging mit ihnen. Aber es war, als ob ihnen jemand die Augen zuhielt. Und sie erkannten ihn nicht. Er fragte sie, worüber unterhaltet ihr euch auf dem Weg? Da blieben sie traurig stehen. Einer von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete, du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen passiert ist. Jesus fragte sie, ja was denn? Sie sagten zu ihm, ja das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein großer Prophet. Das hat er durch sein Wirken und seine Worte vor Gott und dem ganzen Volk gezeigt. Unsere führenden Priester und die anderen Mitglieder des jüdischen Rates ließen ihn zum Tod verurteilen und kreuzigen. Wir hatten doch gehofft, dass er der erwartete Retter Israels ist. Aber nun ist es schon 3 Tage her, dass all das geschehen ist. Und dann haben uns einige Frauen, die zu uns gehören, in Aufregung versetzt. Sie waren früh morgens am Grab, aber sie konnten seinen Leichnam nicht finden. Sie kamen zurück und berichteten, wir haben Engel gesehen, die haben uns gesagt, Jesus lebt. Einige von uns sind sofort zum Grab gelaufen. Sie fanden alles so, wie die Frauen gesagt haben. Aber Jesus selbst haben sie nicht gesehen. Da sagte Jesus zu den beiden, warum seid ihr so begriffsstutzig? Warum fällt es euch so schwer zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der Christus das nicht alles erleiden, um in die Herrlichkeit seines Reiches zu gelangen? Und Jesus erklärte ihnen, was in der Heiligen Schrift über ihn gesagt wurde, angefangen bei Mose bis hin zu allen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat so, als wollte er weiterziehen. Da drängten sie ihn, bleib doch bei uns, es ist fast Abend, der Tag geht zu Ende. Er ging mit ihnen ins Haus und blieb dort. Später ließ er sich mit ihnen zum Essen nieder. Er nahm das Brot, dankte Gott, brach das Brot in Stücke und gab es ihnen. Da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen und sie erkannten ihn. Im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. Sie sagten zueinander: Brannte unser Herz nicht vor Begeisterung, als er unterwegs mit uns redete und uns die Heilige Schrift erklärte? Sofort brachen sie auf und liefen nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie die 11 Jünger beieinander zusammen mit allen anderen, die zu ihm gehörten. Die Jünger riefen ihnen zu: Der Herr ist wirklich auferstanden, er hat sich Simon gezeigt. Da erzählten die beiden, was sie unterwegs erlebt hatten und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Eigentlich haben die beiden ja schon manches richtig gemacht. Sie haben sich auf den Weg gemacht. Gut, sie sind nach Hause gelaufen, wo sie wahrscheinlich wohnten. Aber sie waren unterwegs. Man hat ja festgestellt, dass man auch in Beratungen zu ganz anderen Ergebnissen kommt, wenn man sich auf den Weg macht, wenn man unterwegs überlegt, ja, also wenn man unterwegs im Gespräch ist und dann ab und zu sich ein neuer Horizont eröffnet, wenn man um eine Ecke biegt, und dass es also ein Unterschied ist, ob ich zu Hause irgendwo im Sessel oder am Schreibtisch sitze und mir irgendwas ausdenke oder ob ich dabei laufe. Sie waren also unterwegs. Sie waren zwar bekannt, an einem bekannten Ort unterwegs, aber Bewegung, Ortswechsel, Perspektivwechsel ist manches Mal gut. Ist auch, wenn man sich auf eine Predigt vorbereitet und es fällt einem absolut nichts ein, da ist manchmal ganz gut, man geht einfach mit diesem Bibelabschnitt in Gedanken mal irgendwo ein bisschen spazieren. Sie haben einiges richtig gemacht, aber sie gehen an einen bekannten Ort und dummerweise laufen sie auch nach Westen. Es ist Abend, das heißt, sie laufen der untergehenden Sonne hinterher. Ja? Also, und man hat den Eindruck, es ist nicht bloß Sonnenuntergangsstimmung, sondern auch Weltuntergangsstimmung bei ihnen. Noch was haben sie richtig gemacht. Sie waren im Gespräch. Sie hätten sich auch jeder irgendwo in seine Ecke setzen können und irgendwo seinen eigenen Gedanken nachsinnen. Sie sind miteinander im Gespräch. Sie reden, sie hören zu. Man sagt ja so manchmal, ne, beim Arzt kann ich mal eine zweite Meinung einholen. Ja? Vielleicht sieht jemand anders nochmal ganz anders drauf. Allerdings habe ich so den Eindruck, bei diesem Gespräch, es ist so wie bei einem modernen Auto. Seit einigen Jahren ist es ja so, dass man als Bordwerkzeug beim Auto bloß noch so ganz rudimentäre Sachen mitkriegt. Also irgendwo zur Not einen Schlüssel, wo man notfalls eine Radmutter anziehen kann und einen Schraubenzieher, dann hört es schon auf. Mit so einem rudimentären Bordwerkzeug kann ich keine ernsthafte Reparatur durchführen. Und ich habe den Eindruck so, mit Ihren Gedanken, Sie sind mit Bordwerkzeug unterwegs. Sie sind mit ihren begrenzten Möglichkeiten unterwegs. Und so sind sie auch nur zu zweit unterwegs. Es gibt das deutsche Sprichwort, ja, geteiltes Leid ist halbes Leid. Das mag in Ihrem Fall vielleicht zugetroffen haben. Aber ich habe auch den Eindruck, geteilte Ratlosigkeit ist doppelte Ratlosigkeit. Was ist, wenn zwei sich zusammentun, die beide nicht mehr weiter wissen? Ja, und so kommen mir die beide vor. Die ganze angehäufte Ratlosigkeit hilft ihnen nicht weiter. So, und jetzt beginnt etwas, das es dann einfach heißt, Jesus kam dazu und ging mit ihnen. Weil Jesus gemerkt hat, die kommen jetzt allein nicht weiter. Er kommt also von außen, gesellt sich dazu und sagt, den beiden muss ich helfen. Die kommen alleine nicht klar. Und daran lernen wir, wie das oft in der Bibel ist, die befreiende Wahrheit muss uns gesagt werden. Die befreiende Wahrheit ist nicht etwas, worauf wir mit Bordmitteln kommen. Wenn wir nur uns nur lang genug hinsetzen und drüber nachdenken und wenn es zu zweit oder zu dritt ist, wir kommen nicht weiter. Jesus kam dazu und ging mit ihnen. Mir kommt dieser Satz vor wie eine Zusammenfassung der gesamten Menschwerdung von Jesus. Er kommt an Weihnachten, er kommt, lässt sich eine Futterkrippe legen, wächst als Mensch auf, lernt ein Handwerk. Er kam dazu und ging mit ihnen. Und das wird hier in diesem kurzen Satz zusammengefasst. Die beiden mit ihrer Ratlosigkeit, mit ihrer Hilflosigkeit, die sind völlig am Ende mit ihren ganzen Erklärungen. Er kam, gesellte sich dazu und ging mit ihnen. Wie nötig haben wir das, wenn wir manchmal einfach unsere Ratlosigkeit auf einen Haufen schmeißen und sagen, wir wissen beide und wir sind alle nicht mehr weiter. Und dann heißt es, Jesus gesellt sich dazu und geht mit. Wir kriegen es mit Bordwerkzeug nicht hin. Jetzt müsste man doch annehmen, Jesus kommt jetzt dazu und sagt, ach Mensch, gut, dass ich euch treffe. Ich wollte euch übrigens sagen, ich bin auferstanden, ich lebe. Ihr braucht eine ganze Traurigkeit, könnt ihr alle abhaken, alles weg, alles. Nee, seltsamerweise, sie erkennen ihn erstens mal gar nicht. Ist nach seiner Auferstehung mehreren gegangen. Die Frauen, die haben ihn für einen Gärtner gehalten und so. Ja, also es war irgendwo mehreren Leuten ging es so, dass sie Jesus nicht gleich erkannten. Aber er hat sich auch gar nicht gleich zu erkennen gegeben. Lukas beschreibt, als hätte ihnen jemand die Augen zugehalten, laufen sie da stundenlang neben Jesus her, unterhalten sich mit ihm und erkennen ihn nicht. Und er macht überhaupt keinen Versuch, sich erkennen zu geben. Da steht auch nicht, und Jesus gesellte sich zu ihnen und hielt ihnen eine vollmächtige Predigt. Nö. Erstaunlicherweise spielt Jesus den Ahnungslosen. Na, worüber unterhaltet ihr euch denn? Und sie sagen, das kann doch wohl nicht sein. Da bist du der Einzige in ganz Jerusalem, der das nicht mitgekriegt hat. Nö, was denn? Es ist seltsam. Warum macht Jesus das? Also wenn irgendeiner aus erster Hand erzählen kann, was in den letzten Tagen passiert ist, ne, dann er. Und trotzdem sagt er, nö, erzählt mal. Könnt ihr mir das erklären? Ich habe so den Verdacht, dass Jesus mit der Ausbildung seiner Jünger noch nicht ganz fertig ist und uns hier auch ein bisschen was beibringen will. Indem er sagt, hört doch den Leuten erstmal zu. Ach, wir sind ja so drauf als Christen, wir haben das Evangelium, ja, es fließt uns aus allen Knopflöchern, wir sind so überzeugt, wir wissen so viel, was die Menschen um uns herum immer weniger wissen und wir leiden darunter, dass die Menschen immer weniger Bibelkenntnis haben und dann fühlen wir uns manchmal berufen, die Leute zu belehren von vorne bis hinten und ihnen das und das und das und das, und das, das musst du verstehen und das und das und das. Und jetzt lernen wir von Jesus, hört den Leuten doch erstmal zu. Vor einiger Zeit sagte uns jemand, mit der seit einer Weile dann in eine Gemeinde kam und so, sagte, euch kann ich das erzählen. Ich kenne andere Christen, mit denen bin ich seit Jahren zusammen und treffe mich regelmäßig mit denen, aber die predigen mich immer bloß an. Die wissen überhaupt nichts über mich, die predigen mich bloß an. Und ich finde es spannend, Jesus als allererste, was er macht, er hört ihnen zu. Vielleicht ist das auch der Grund, warum er sich nicht gleich zu erkennen gibt, weil sie sonst ihm gar nicht alles erzählt hätten. Aber er hört ihnen zu. Kriegen wir das noch hin, uns mit einem Menschen zu treffen und ihm zuzuhören? Ohne dass wir, während er erzählt, uns den Gedanken schon die Antwort zurechtlegen und sagen, jetzt kriegen wir es noch hin, zuzuhören. Jesus sagt, erzähl doch mal. Und dann lässt er sich lang und breit erklären, was ihnen durch den Kopf geht. Ihre ganzen Fragen, ihre ganzen Zweifel, ihre ganzen unerklärlichen Dinge. Und wir haben gedacht. Ja, sie haben sich gedacht. Ihre Vorstellungen, ihre Wünsche. Und Jesus nimmt sich die Zeit zuzuhören. Und jetzt lesen wir ja in Johannes 2. Johannes schreibt über Jesus, er hatte es nicht nötig, sich von irgendwem was erzählen zu lassen, denn er kannte die Menschen und wusste, was in ihnen war. Also wenn irgendeiner es nicht nötig hatte, erstmal zuzuhören, dann doch eigentlich Jesus, ne? Und er macht es trotzdem. Wie viel mehr tut es uns gut? Dann hören wir vielleicht als Christen auch irgendwann auf, die Fragen zu beantworten, die gar keiner gestellt hat, sondern uns mit Menschen auf den Weg zu machen, auf die Fragen Antworten zu finden, die die Leute wirklich stellen. Jesus nimmt sich Zeit, er hört zu. Dann, nachdem er lange zugehört hat, antwortet er aber auch. Dann muss er auch manche Vorstellungen korrigieren, die sie haben. Dann hilft er ihnen, den Plan Gottes, das Wort Gottes zu verstehen. Nun hatte er Menschen vor sich, die beiden, die wissen ja schon einiges in der Bibel, ne? Sie kennen die Verheißungen, aber manchmal ist ja unsere Bibelkenntnis so punktuell, ja? Da wissen wir da was und wissen wir dort was und dort was. Und da können wir da mal mitreden. Und ich habe immer einen Heidenrespekt vor Leuten, vor Christen, die sagen, brauchst mir nichts erzählen, das weiß ich schon alles, ne? Wenn wir als Christen nicht mehr bereit sind, dazu zu lernen, oh, dann habe ich große Sorge. Nein, sie haben ein viel zu punktuelles Bibelwissen. Manchmal haben wir so ein Bibelquiz-Wissen. Also machen wir einen Test. Wie viele Kamele, Esel und Pferde brachten die Juden aus der babylonischen Gefangenschaft mit zurück? Na, wisst man doch, ne? 435 Kamele, 736 Pferde, 6720 Esel. Wusstet ihr nicht? Nützt uns aber auch nichts, oder? Aber das ist sogar zweimal in der Bibel erwähnt. Stell dir vor. Ja, bringt das was? Hilft das, die Zusammenhänge in der Bibel zu verstehen? Jesus geht mit ihnen durch und dann schreibt Lukas, er fing bei Mose an bis zu allen Propheten. Ja, zum Glück war der Weg 10 Kilometer weit. Da konnte man schon einiges unterbringen in dem Gespräch. Und so lehrt sie Jesus zu verstehen, dass all das, was da passiert war, dass das alles schon im Alten Testament angekündigt war. Jemand sagte mal, viele unserer Irrlehren würden sich nichts auflösen, wenn wir das Alte Testament besser kennen würden. Jesus erklärt ihnen, das Wort Gottes besser zu verstehen. Manche haben so ein Bibelwissen, das besteht darin, dass man immer so ein Zitat aus der Bibel hat und dann kann man immer einen Bibelspruch anbringen, der da irgendwo gerade passt. Ne? Wir haben manchmal so ein Bibelwissen, ob wir irgendwo voneinander punkten können, aber die Zusammenhänge werden uns nicht wirklich klar. Und das ist das, was Jesus hier mit ihnen übt und sagt, habt ihr denn das und das und das überlesen? Und plötzlich wird ihnen deutlich, wir haben ja eigentlich viel zu wenig immer verstanden. Die Zusammenhänge waren uns nicht klar. Die Absichten, die Ziele Gottes, die er verfolgt über Generationen, seine Ankündigungen, die er macht, die Verheißungen, die er erfüllt und das, was er ankündigt und da genau so passiert, das wird ihnen langsam deutlich. Und dann kommen sie langsam an und tatsächlich, sie laden ihn ein. Nun, das ist zum einen sicher orientalische Gastfreundschaft. Man lässt einen Fremden nicht einfach draußen und sagt, such dir ein Hotel, wir sind jetzt daheim, sondern sie sagen natürlich, komm mit rein. Und sie laden ihn zum Essen ein. Sie bitten ihn, über Nacht zu bleiben. Vielleicht ist auch ein bisschen Neugier dabei, Sehnsucht. Vielleicht lässt er uns noch mehr teilhaben an dem, was er verstanden hat vom Wort Gottes. Sie haben ja Jesus immer noch nicht erkannt. Aber das, was er ihnen zu sagen hat, ist so interessant, dass sie sagen, das sollte er gar nicht aufhören. Und dann, ganz merkwürdig, dann nahm er das Brot, er dankte, er brach es und gab es ihnen. Fällt euch was auf? Habt ihr den Satz schon mal gehört? Genau, das ist wortwörtlich aus den Einsetzungsworten Jesu vom Abendmahl. Jetzt frage ich mich, wieso haben sie ihn daran erkannt? Die beiden, also einer hieß Kleopas, also waren sie waren nicht aus dem Kreis der 12 Jünger. Und das Abendmahl hatte er ja ein paar Tage vorher im Kreis der 12 gefeiert. Die waren ja gar nicht dabei. Was ist da passiert? Hat es damit zu tun, dass Jesus sehr vielen Menschen beim Essen begegnet ist, dass er sehr oft mit seinen Jüngern beim Essen zusammen war, dass sie ihn einfach daran erkannten? Was ist da passiert? Von der Urgemeinde lesen wir, dass sie eigentlich jeden Gottesdienst mit einer Mahlzeit verbunden hat. Die Mitte des christlichen Gottesdienstes ist eine Mahlzeit, Abendmahl. Und so erkennen sie Jesus beim Essen. Vor Jahren, ich war in einer Gemeinde, da war gerade einiges in Bewegung und da sind Leute dazugekommen und es war richtig Aufbruchstimmung und da war jemand zu Bibeltagen da und ich sagte so ein bisschen erklärend, entschuldigend, wunder dich nicht, also wenn wir zusammenkommen, da gibt es eigentlich immer was zu essen, ne? Immer entweder Kaffee hinterher oder Mittagessen oder Abendessen oder sonst was gibt es immer. Und dann sagte er so, ja, das wundert mich nicht, das ist bei allen lebendigen Gemeinden, die ich kenne, so. Interessant, oder? Sie erkennen Jesus bei der Tischgemeinschaft. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Die Tischgemeinschaft, die wird zum Ort der Begegnung mit Jesus. Da erkennen sie ihn. Da, wo wir miteinander Lebensgemeinschaft haben. Tischgemeinschaft heißt das Leben miteinander teilen. Das heißt, miteinander einander kennenlernen. Das heißt, nicht nur Zeit miteinander verbringen, sondern wirklich auch sich füreinander öffnen, Anteil nehmen und so. Und da begegnet ihnen Jesus. Und wenn Jesus sagt, ich bin mitten unter euch bis an der Weltende, dann möchte er wohl auch, dass wir in der Weise miteinander das Leben teilen. Und jetzt, ich finde da eine riesige Verheißung drin versteckt. Die sind zusammen und wollen eigentlich nur Abendessen. Und während sie miteinander essen, wird ihnen deutlich, Jesus ist unter ihnen. Wie ist das, wenn irgendwo wir uns treffen zum Essen und zu Hause irgendwo jemand einladen oder so, oder wenn wir irgendwo anders eingeladen sind oder in der Gemeinde miteinander essen und plötzlich entdecken wir, Jesus ist mitten unter uns. Und plötzlich ist Jesus als der leibhaftig Auferstandene erkennbar da. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Die Tischgemeinschaft wird zum Ort der Begegnung mit Jesus. Und gleich drauf ist er aber weg. Und schon setzt die Osterfreude sie in Bewegung. Ich habe mich gefragt, wer hat ihnen jetzt gesagt, so, jetzt seid ihr aber auch verpflichtet, noch schnell in Jerusalem zum Gottesdienst zu gehen, auch wenn der dort schon angefangen hat. Macht euch mal schnell auf den Weg. Ihr habt schließlich versprochen, die Gemeinschaft ernst zu nehmen. Nö. Keiner muss denen sagen, dass sie jetzt alles liegen und stehen lassen und zurückrennen nach Jerusalem. Das waren 10 Kilometer. Wahrscheinlich war die Sonne gerade untergegangen und könnt ihr euch vorstellen, also sie hatten ja schon einen Weg hinter sich und einen anstrengenden Tag. Aber sie sagen, das müssen die anderen auch erfahren. Wir können jetzt nicht zu zweit hier heim hocken bleiben und die anderen in der Gemeinde wissen nichts davon. Und so laufen sie den ganzen Weg nochmal zurück. Und stellen mit Freude fest, die haben das auch schon gemerkt. Ach, Jesus ist ihnen auch begegnet. Er ist nicht nur uns begegnet, sondern auch den anderen. Ja, und so bricht die Osterfreude sich Bahn und sie sind verbunden darin. Und wir könnten jetzt noch weiterlesen, während sie dann zusammensitzen und plötzlich ist Jesus schon wieder dabei. Sie sind extra hin und dann ist Jesus dort in dieser versammelten Jüngerschaft. Und interessanterweise hat er auch wieder gesagt, habt ihr was zu essen da? Ja, also es ist schon erstaunlich. Wie kommen sie zu einer Gewissheit, die trägt? Die Gewissheit der Auferstehung. Nein, mit selber überlegen und selber das Wissen zusammentragen, kommen sie allein nicht weiter. Aber Jesus gesellt sich dazu. Er findet sich mit ihrer Ahnungslosigkeit und ihrem Unwissen über die Auferstehung nicht ab. Aber bevor er sagt, ach, alles kein Problem, ich bin auferstanden, öffnet er ihnen das Verständnis der Bibel. Und da wächst die Sehnsucht. Wir möchten mehr erfahren. Aber die wahre, die größte Gewissheit liegt in der persönlichen Begegnung. Wenn Jesus im Kreis der Gemeinde ihm begegnet, dann ist plötzlich die Gewissheit zum Greifen. Und sie merken, ja, das ist nicht bloß eine Einbildung, das ist nicht bloß irgendwas, wo ich mir selber was ausgedacht habe, sondern da, wo wir zusammen sind in seinem Namen, da ist er mittendrin dabei. Ob wir ihn nun heute sehen oder nicht, er ist da. Da können wir ihm als dem Auferstandenen begegnen. Und da richtet er uns neu aus auf dem Weg ihm nach. Amen.